Ich wünsche mir eine vielschichtige Kirche der Zukunft. Alles, was wir haben, werden wir weiter brauchen, aber in einer anderen Mixtur.
Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, dem Podcast für Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach Jetzt, und heute bin ich zusammen mit
Thorsten Dietz.
Hallo Thorsten, wer bist du, was machst du?
Ja, wer bin ich? Ah, da kann man lang drüber reden. Ah, ich versuch's kurz zu halten. Also, ich komme aus Gelsenkirchen, geboren 1971 in Wattenscheid, aber immer in Gelsenkirchen gelebt. Da relativ kirchenfern eigentlich groß geworden, in der Jugend Atheist und eigentlich auf ganz anderen Wegen und Feldern. 90er Jahre, mein Ich bekommt eine neue Schicht, einen neuen Grund. Ich werde Christ, ich entdecke den christlichen Glauben. Ich habe da total den Crush auf Bibel und Jesus und Gott und Glaube. Hatte ich nicht geplant, ist passiert, ist eine lange Geschichte, kann ich nichts für. Hab Theologiestudium draus gemacht, erst Lehramt, dann Pfarramt, und bin sehr stark in damals in Welten unterwegs geworden, die evangelikal genannt werden. Das ganze Spektrum von Bekenntnisevangelikal bis missionarisch, SND, war da viel unterwegs. Mein erster Beruf, Pfarramt. Ich war 5 Jahre in der Westfälischen Kirche, Vikar und Pfarrer. Hab das sehr gern gemacht, fand das Horizont erweiternd, sehr stark in Castrop-Rauxel im Ruhrgebiet. So hab dann aber nach 4,5 Jahren insgesamt Anfrage bekommen, drüber nachgedacht, war die Theologie. Die Theologie hat mich wahnsinnig gereizt. Ich habe ein Lehramt bekommen, erst an einem theologischen Seminar der Gemeinschaftsbewegung, muss man wahrscheinlich erklären. Gemeinschaftsbewegung gehört zu den freien Werken innerhalb der evangelischen Landeskirche, und die sind pietistischer, biblischer, frömmer, missionarischer, aber nicht freikirchlich, sondern zählen sich zur Landeskirche, ticken aber freikirchlich. So, da bin ich Seminardozent geworden, habe promoviert, habilitiert, wurde dann Professor an einer evangelischen Hochschule. Die Seminar hat die Anerkennung als Hochschule bekommen. Da war ich insgesamt 17 Jahre, da war ich Theologe, Theologieprofessor, Dogmatik und Ethik. Jetzt seit bald 2 Jahren, länger als 1,5 Jahren, arbeite ich in Zürich für die evangelisch-reformierte Kirche. Alle Deutschschweizer Kantonskirchen finanzieren hier eine Stelle für Erwachsenenbildung. Und das kam so neben meiner Theologietätigkeit in Tabor. Habe ich angefangen, Podcast, öffentliche Vorträge, habe Spaß gekriegt an Erwachsenenbildung. Wurde so eine richtige Leidenschaft, ein großes Hobby. Und ich bekam das Angebot, dieses Hobby zum Beruf zu machen. Und jetzt ist Erwachsenenbildung hier in Zürich mein Metier. Da bin ich angestellt.
Das klingt für mich nach, du hast ganz schön viele du hast ganz schön viele Schattierungen der evangelischen Konfession hinter dir.
Ja, es ist so. Ja, ist ein bisschen verwirrend, ne? Aber ja, kann man nichts machen.
Da muss man erstmal durchsteigen. Ja. Das heißt, jetzt bist du bei RefLab, oder? Oder?
Also ich habe mein Büro neben RefLab und wir gehören zur selben Abteilung, aber ich habe eine andere Stelle. Ich bin bei Focus Theologie und nicht bei RefLab, aber wir sind wirklich verwandt, ne, und benachbart und befreundet.
Genau. Wer mehr über RefLab wissen will, die Folge mit Evelyn ist auch eine Folge, die da vor drin ist. Du hast gesagt, die Theologie hat dich nicht mehr losgelassen und deswegen bist du aus dem Pfarramt zurückgekommen an theologische Ausbildungsstätten. Was hat dich da so gereizt?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich habe im Grunde schon als Schüler irgendwann so eine komische Transformation meines Geistes erlebt. Ich komme eigentlich aus Gelsenkirchen, aus dem Hintergrund, ein Stadtteil, da gibt's kein Gymnasium, ne? Und da liest keiner, kein Mensch, überhaupt nicht. So, und für mich war die Entdeckung von Büchern und dass man lesen kann, war für mich eine Offenbarung, war eine neue Welt. Ich bin da mit 13, 14 extrem eingestiegen, erst Literatur sehr viel, zunehmend aber auch Philosophie. Ich bin im Grunde Philosophie-Nerd geworden, schon so als Schüler spätestens ab 15. Französischer Existenzialismus war die Einstiegsdroge. Sartre, Camus habe ich rauf und runter und dann irgendwann Nietzsche und was es so alles gibt. Und das war so ein Traum für mich, Philosoph werden, die großen Lebensfragen, warum bin ich da? Was ist der Sinn des Lebens? Was ist unsere Antwort auf den Tod? Ist alles absurd oder macht irgendwas Sinn? Wofür kann man sich einsetzen? Was ist gute Politik? Was ist verheerende Politik? Wie kann man nie wieder Faschismus sich dafür einsetzen? Das waren so Fragen, das hat mich total bewegt. Und innerhalb dieser philosophisch-politischen Fragen habe ich irgendwann, obwohl ich Atheist war, Zweifel an meinem Unglauben bekommen und mich gefragt, gibt's mehr? Also gibt's irgendeine Perspektive über den Tod hinaus? Gibt's eine Perspektive über diese Welt hinaus? Gibt es so etwas wie inneren Halt, inneren Frieden? Gibt es Frieden der Seele? Gibt es Geborgenheit? Weil ich schon auch das Gefühl hatte, so eine bestimmte linke Form der Politik, der ich mich verschrieben hatte, schien ja im Ostblock nicht so funktioniert zu haben, war auch viel Wut und wenig Vision. Und das war für mich so eine innere Gärung, wo ich bewusst religiös auf die Suche ging. Erst esoterisch, erst buddhistisch, hab mir alles Mögliche angeschaut über, was weiß ich, Achtsamkeit und Meditation und dies und das. Und bin dann aber ins Christentum gestolpert mit der großen Neugierde und Offenheit. Ist vielleicht doch mehr dran als Langeweile und eingeschlafene Füße. So, und so, da habe ich Theologie studiert und das war eine faszinierende Reise und Praxis war super. Ich war richtig gern Pfarrer, aber ich hatte offene Fragen nach wie vor. Ich wollte ein paar Dinge noch geklärt kriegen und so bin ich da wieder gelandet, habe über Martin Luther promoviert. So, das war einer für mich, der zum einen mir sehr viel Trost, sehr viel Frieden, sehr viel Freude geschenkt hat mit seiner Theologie. Ich habe über Angst bei Luther promoviert und das war so ein Ding, wo ich existenzielle Fragen, theologische Substanz methodisch miteinander einfach mal verbinden und durchdenken wollte. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, aber auch so viel Faszination und neue Fragen ausgelöst, dass ich davon nicht mehr loskam, bis heute nicht.
Ich wollte gerade fragen, ne? Also wer Antworten sucht, weiß ich jetzt auch nicht, ob man da in der Theologie so gut aufgehoben ist, oder? Es ergibt sich dass die klassische Theologenantwort ist doch sowohl als auch.
Ja, du kriegst Antworten und mit jeder Antwort zwei neue Fragen. Also natürlich können wir Sachen irgendwie auch mal klären, aber dann hast du neue Probleme und dann geht's irgendwie weiter. Ja.
es hört nicht auf. Also okay, und dann bist du ja nicht im landeskirchlichen Spektrum geblieben, sondern du oszillierst ja immer zwischen freikirchlichen, evangelikalen Gruppierungen und landeskirchlichen Gruppierungen. Ne, jetzt bist du bei den Reformierten, Tabor ist pietistisch geprägt und so. Wo würdest du dich denn selber verorten?
Wo würde ich mich verorten? Diese Reise gehört zu mir. Und ich bin nicht ich ohne diese Reise. Und diese Reise hat einen Anfang ganz draußen. Das Christentum war mir komplett fremd. Und für mich war evangelikale Frömmigkeit das Portal, so das sich mir geöffnet hat, mit dem ich ins Christentum reingefunden habe. Und das ist nichts, von dem ich mir auch nur vorstellen könnte, das mal abzuschütteln. So ist es gewesen. So, ich hatte natürlich Kirche gekannt. Ich wurde konfirmiert. Ich hatte 2 Jahre Konfirmationsunterricht. Ich wusste, bis ich 19 war, gar nichts über Freikirchen, Evangelikale, Pietismus. Waren mir komplett unbekannte Welten. Total. So, aber das war ein Mindset, was sehr stark gesendet hat in die Öffentlichkeit. Wenn du Christ werden willst, komm zu uns. Und als sich irgendwann so nur diese Frage bewegt hat, ich könnte Christ werden, war mein Gefühl, die Kirche ist auf sowas überhaupt nicht eingestellt. In die Kirche wird man reingeboren. Da bist du immer schon drin. Und wenn du sagst, ich bin Anfang 20, würde gern Christ werden, sind die ein bisschen überfordert, erschüttert. Und Evangelikale, also ich hatte Leute, die habe ich täglich besucht, die haben gefragt, ob sie für mich beten dürfen und mir die Hand auflegen oder mit mir die Bibel lesen oder was ich will. War ein bisschen crazy natürlich auch, ne? Aber es war Hingabe und es war Zugewandtheit, die waren super nett. Und es war interessant, es war spannend, es waren Lebensfragen und so. Das war schon faszinierend und so kam ich da rein.
Und ich meine, das, was du persönlich erlebt hast, ist ja auch etwas, was man organisatorisch nochmal sehen kann. Es gibt ja keine Prozesse, Richtlinien, Vorlagen für Gemeindegründungen in Landeskirchen und Bistümern. So, also ich war hier in einem Podcast, waren Ursula Hamann und Jürgen Maubach da vom Zeitfenster. Das ist eine Gemeinde in Aachen, die mittlerweile einmal im Monat einen Gottesdienst gestalten und davor sich getroffen haben, immer sonntags und so. Und die Gemeinde wurde gegründet, indem Jürgen einfach ins Fahrkonzept reingeschrieben hat. Und es gibt übrigens auch die Gemeinde Zeitfenster. Aber dann war sie halt fertig, dann war sie halt drinnen, ne? So. Aber es gibt einfach keine Vorgabe. Wenn ich jetzt hingehen würde oder du würdest hingehen und sagen, hey, ich habe hier 2 oder 3 in Christi Namen, wir fühlen uns einer evangelischen Landeskirche zugehörig und wir würden gerne Gemeinde gründen und das würde ja auch bedeuten, Kirchensteuergelder bekommen. Da gibt's einfach keinen Prozess für. Ja. Das ist ja schon verrückt, ne? Also irgendwie ist Kirche gar nicht auf Wachstum eingestellt und wundert sich, dass sie nicht wächst.
Ja, ist so. Es gibt im evangelischen Bereich jetzt nach und nach neue kirchliche Orte, Fresh Ex. Wenn man genauer ranzoomt, sieht man, es sind viele evangelikale Ideen dahinter, viele evangelikale Träger. Ja, das
Aber auch die Fresh Ex haben ja die Probleme, dass ab dem Moment, wo sie nicht mehr der Projektstatus sind und man nicht mehr sagen kann, ach, das sind die Verrückten, die was Neues ausprobieren, sondern sagen so, ja, wir sind Gemeinde, wir hätten jetzt ganz gerne eine ähnliche Anerkennung. Das ist ja dann auch immer wieder knatscht und komisch ist und so, ach, wir bauen zwar unsere Kirche von Gemeinde aus auf, aber ihr auch. Also, ihr habt ja gar keine Tradition, so wie die ersten Gemeinden. Also,
Ja, und das ist mein witziger Weg. Also ja, als ich Christ geworden bin, war ich da super happy, fantastische Jahre gehabt, Freundschaften und so. Und habe dann ein ganz negatives Bild von Volkskirche gehabt. Ich fand das echt überholt. Ich hatte das Gefühl, die sind zutiefst in einem konstantinischen Zeitalter verhaftet. So, es ist einfach ein starres System, was darauf setzt, es hat 1500 Jahre geklappt, du wirst da reingeboren und reingetauft und reinerzogen und so ist es halt. Und uns gehören eigentlich alle Menschen und alles andere ist irgendwie illegal und die nicht mehr glauben, irgendwie reden wir uns das so schön, dass sie auch glauben oder so. Und ich dachte, das ist kein Christentum. Also immer wenn man durch die große weite Welt kam, fuhr, als Evangelikaler fühlte ich mich auf allen Kontinenten normal. Das, was Kirche in Deutschland ist, kannst du in Afrika, Asien, Südamerika, kannst du keinem erklären. Ist sehr mühsam zu erklären. Das ist einfach sehr speziell. So, und dann aber als Pfarrer habe ich verstanden, Volkskirche, das sind ja auch was sehr Schönes. Also diese Verantwortung für alle, diese Offenheit für die Kultur, diese Redlichkeit für Aufklärung und Wissenschaft, und diese Parteinahme für die Ausgegrenzten. Also ich habe dann schon mich auch echt in Volkskirche verliebt und da echte Heimat und Identifikation gefunden. Und dann im Grunde gesagt, als ich 2005 rausging, ich finde jetzt Volkskirche auch gut, aber denen fehlt ganz schlicht das Modul, was die Evangelikalen haben. In der Zukunft muss Christentum lernen, Menschen Wege zu zeigen, wie man Christ oder Christin werden kann. Kirche ist wahnsinnig weit davon weg. Und das war so meine Hoffnung in evangelikaler Welt. Die öffnete sich damals. Die wurde liberaler in gewisser Hinsicht auch. Meine Hoffnung war, Evangelikale werden vernünftiger, sie werden offener, sie werden dialogfähiger, sie werden auch in ihrer Ethik menschlicher und sie behalten bei ihrer Kultur der Jugendarbeit, ihre Kultur Glauben ansteckend und werden zu verkünden. Und Kirche merkt irgendwann, hoppla, bei denen geht irgendwas, was wir brauchen könnten. Wir könnten von denen lernen und Evangelikale müssen von Kirche lernen. Das war so mein Plan. In gewisser Hinsicht ist es das immer noch. Nur das mit der evangelikalen Welt hat nicht so ganz gut geklappt, wie ich vor 20 Jahren gehofft hätte.
Ja, weil ich meine, Evangelikale sind jetzt nicht gerade für die liberale Position bekannt. Ich sag bekannt, nicht, dass es das nicht auch gibt. Ne? Also es gibt ja auch eine große Bubble von Postevangelikalen, von Dekonstruktionen, von Gemeinden in unterschiedlichen Spektren, die sich, also ich meine, du hast bei den Katholiken die Legionäre Christi und wir sind Kirche in einer Kirche drinnen und so und in den Evangelikalen, das ist dann kein großer Dachverband, aber auch da hast du ja Spannungen drin zwischen den einzelnen, keine Ahnung, zwischen FEG, ICF und stärkeren kleinen Gemeinden, die irgendwo aufpoppen, Unheil verbreiten und weiterziehen oder so, ne? Also, das ist ja auch drin. Genau. Du hast zum Beispiel eine weil ich würde das ja nicht liberale, sondern zutiefst christliche Position für Homosexualität ergriffen. Damit hast du wahrscheinlich sehr viel Spaß gemacht. Also zu sagen, dass es halt nicht, also dass es keine Indizien dafür gibt, warum man das unterschiedlich behandeln sollte. Das wäre ja so ein klassisches Thema, ne? Es gibt ja so Identitätsmarker, die man abklopft. Wie stehst du zur Abtreibung? Wie stehst du zur Homosexualität? Und welchen Wert hat für dich Jesus und Bibel? Und dann versucht man danach so die Leute einzuordnen. Und Evangelikale, die pro Queerness argumentieren, haben sich lange Zeit ja erstmal, also haben sich erstmal aus diesem Identifikationsmarker halt rausgewurschtelt, oder?
Ja, und das ist natürlich sehr kompliziert. Also ich glaube ja gar nicht an so eine Zwei-Lager-Theorie, dass in der Christenheit nur Liberale und Konservative gibt. Im Grunde ist das ein Framing, was eigentlich von extremer Seite befeuert wird, weil wenn es nur zwei Lager gibt, muss man sich entscheiden und dann sind die Lautesten immer vorn. Nein, es gibt ja ein Riesenspektrum. So eine liberale Theologie war ich nie, habe ich großen Respekt vor, aber hat eben auch, es ist eine Geschichte, ist auch irgendwie eine Tradition. Ich finde es ganz unsinnig, ethische Entscheidungen als liberal oder konservativ zu framen. Seit wann sind Nächstenliebe und Gerechtigkeit liberal? Das ist ja Unsinn. Ne? Also ich halte diese ganzen Etikettierungen für oft sehr fragwürdig und irreführend und würde sowas immer abbauen, wo immer es geht. Nein, und das war nie meine Idee, zu sagen, ich möchte jetzt liberaler werden in meiner Ethik, sondern meine Idee war immer, wie kann ich menschengerecht werden, wie kann ich biblischen Werten wie Nächstenliebe und Gerechtigkeit gerecht werden. So, und das hat mich dann in bestimmten Fragen rausgeführt aus Mehrheitsüberzeugung, so, aber mich auch nicht allein, da waren viele auch unterwegs, sind auch viele unterwegs. Wenn man sich das anschaut, in den klassischen Freikirchen, in pietistischen Gemeinden und Gemeinschaften sind es ja doch erhebliche Anteile der Leute, die da inzwischen unterwegs sind, und die wenigsten machen das, weil sie irgendwie Bock haben, ah, ich möchte jetzt auch mal liberaler werden, vielleicht kriege ich Begrüßungsgeld in der modernen Welt, kriegst du nicht, zahlt ja kein Mensch was für, so, also frage dich einfach, was ist gerecht, wie werden wir der Wirklichkeit irgendwo angemessen in unserem Denken, wie können wir Nächstenliebe leben, wie können wir Barmherzigkeit, Mitgefühl, wie können wir das ausagieren, was zutiefst biblisch und jesusgemäß ist. Und das ist bei diesen Fragen letztlich das, was entscheidend ist und nicht so Lagergedöns.
Ich möchte das ergänzen. Mir hat mal eine sehr kluge Pastoralreferentin gesagt, Konservative haben die große Stärke da drin, liberalen und progressiven Positionen die Tradition abzusprechen. Und dann sieht das so aus, als ob es eine Tradition von Jesus ausgehend gibt, Homosexualität zu verurteilen. Und alles andere ist dann das, wofür man sich rechtfertigen muss. Oder es gibt eine Tradition für Orgelmusik und bei euch noch Posaune. Und alles andere muss sich rechtfertigen oder sowas. Und wenn man aber Kirchengeschichte guckt, es gibt immer Gegenbewegung. Also, ne, wenn Leute kommen und sagen, ja, aber Gottesdienst ist so wichtig und so, nee, die ersten Christen, Wüstenväter und Frauen, die haben Psalmen vor sich her gemurmelt. Da war nichts mit Gottesdienst, ne? Das war orientalische Gebetspraxis. Oder du hast die Mystiker, die schon immer auf persönliche Erfahrungen gesetzt haben. Oder es ist ja super interessant, dass starke Theologinnen der Vergangenheit immer in Visionen sprechen mussten, weil dir wahrscheinlich sonst niemand geglaubt hätte oder so. Also, so, du hast ja immer diese Bewegungen, die rauskommen. Mein Lieblingsbeispiel ist hier in Trier. Es gibt ja dann den in der katholischen Tradition den Krieg zwischen dem Weltklerus und den Orden, so, weil die Orden waren bis ins 13. Jahrhundert maßgeblich für die Verbreitung des Christentums mitverantwortlich, und der Papst wollte halt auch was haben und hatte halt seinen Klerus. Und gibt es ganz viele Wallfahrtsstreitigkeiten, weil man nämlich dann mit Reliquien konnte man ja das Volk machen. Die konnten ja nicht jeden Tag Wallfahrten, haben sie schon oft und gerne gemacht. Erster Streitpunkt übrigens auch zwischen den Nationalstaaten und den Kirchen war, wie viele Feiertage es jetzt zum Wallfahrten gibt. Das ist auch eine lustige Anekdote des Kirchen. Und hier in Trier zum Beispiel war es nämlich die Abtei Prüm, und die hatte schon Ewigkeiten die Sandalen Jesu. Und dann, so auch im 13. Jahrhundert herum, auch wo diese Sonntagspflicht und sowas eingeführt ist, ist dem Trierer Domschatz aufgefallen, ey, wir haben ja schon immer das Gewand Jesu gehabt.
Ja,
das hat ja die Helena nachher gebracht. So, ja. Gewand sticht Sandalen. Und auf einmal war der Dom mit seinem Gewand Jesu, mit dem ungeteilten Gewand Jesu, relevanter als Wallfahrt, als die Abtei Prüm, und hat so abgezogen. Ne? Also, und dann tut man so, als ob dieser seit dem 13. Jahrhundert und mit Trient verstärkte, ne, katholischerseits verstärktes Vereinkonstrukt und Papstkirche das ist, wie sich katholisches Christentum zu zeigen hat. Und dann muss man sagen, nee, das stimmt nicht. Es war schon immer jemand davor, es gab immer andere Positionen, es war nie nur der Ultramontan. Wir haben auch eine Tradition von erfahrungsbasierter Theologie drinne und Offenbarungsgeschehen so. Das ist nicht so eindeutig. Und ich glaube, Leute, die die Stärke des konservativen Positionen, unabhängig davon, welche konkrete Position vertreten wird, ist, dass sie sagen können, das haben wir schon immer so gemacht, ne? So. Und ihr macht das Neue, und weil ihr das Neue macht, müsst ihr euch dafür rechtfertigen. Ihr müsst mir erstmal beweisen, warum das neu ist.
Und der Witz ist, Evangelikale sind von Hause aus ja gar nicht konservativ. Sie haben ja überhaupt gar keine Kultur der Traditionspflege. Es sind ja die Revoluzzer, es sind ja diejenigen, die alles neu machen. Es sind die, die Liturgie, Tradition, Überlieferung verachtet haben. Die haben sich nie um bestehende Bekenntnisse gekümmert. So. Und jetzt in den letzten 20, 30 Jahren entdecken sie das als rhetorische Strategie. Jetzt berufen sich auf das historische Christentum, auf die Tradition, werden wir immer schon, weil sie im Grunde merken, wie blank sie eigentlich argumentativ sind. So, und hier finden Kopiervorgänge statt. Man kopiert im Grunde die konservativ rechten Flügel der katholischen Kirche, beruft sich im Grunde in Anschluss an die auf die Tradition. Aber sorry, wer sich lautstark auf Tradition beruft, hat diese in der Regel erfunden. Die Wahrheit ist fast immer sehr viel komplizierter.
Ja, ich meine, ich bin sehr gerne katholischer Theologe, weil wir ja, ich würde sagen, die katholische Theologie hat eine Stärke da drin, logische Konstruktionen aufzubauen. So, man kann viele Positionen hinterfragen und auch zu Recht sagen, dass man da nochmal hingucken kann, aber katholische Theologie ist erstmal logisch aufgebaut und hat keine größeren Widersprüche. Die hat dieses Ad-Ad und diese Weite und diese Differenzierung und so, aber sie hat schon eine gewisse Stringenz drinne. Und ich mag das sehr gerne, dass ich frommen Katholiken gerne nochmal darauf hinweisen, dass sie sich gegen Lehrmeinung stellen. Also wenn zum Beispiel ein frommer Katholik behauptet, andere Religion, das ist alles vom Teufel und das kann man nicht machen, dann kann man sagen, nee, sorry, Nostra Aetate, die Kirche leugnet nichts von denen in anderen Religionen, was da heilig ist oder sowas. Ne? Und das ist mal zu zeigen, so dieses, auch da, ne, dass man so denkt, ey, wenn ich mich aufs Lehramt berufe, dann bin ich konservativ rechts. Und das stimmt aber einfach nicht. Also es gibt genügend Positionen, die man da vielleicht politisch einordnen kann, aber du kannst einfach bestimmte Sachen nicht sagen. Du kannst eine paulinische Gemeindetheologie nicht katholisch rechtfertigen, weil wir Gaudium et Spes haben, die sagt, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen sind Freude und Hoffnung, Trauer, Angst der Jünger Jesu Christi, ne? Also du sagst, Kirche muss immer im Dialog mit der Welt stehen, die darf sich nicht rausziehen, das ist unmöglich. Das heißt, es ist eine unkatholische Position zu sagen, die Kirche müsste extra Ecclesia, also müsste Suizidas Perfecta sein, ne? Ja. Außerhalb der Kirche, genau. Haben einige Bischöfe in ihren Aussagen auch noch nicht so ganz verstanden, dass es eben so ist. Ja. Aber genau, deswegen kann ich das nur befürworten. Und das, was witzig ist, die Leute, die sich auf Lehramt berufen und sowas, lesen das ja auch gar nicht. Sie kennen das gar nicht. Also mir ist es aufgefallen, dass ich bestimmt 2 Jahre lang etwas immer falsch zitiert habe, was sehr wichtig war. Es ist niemandem aufgefallen. Niemanden, selbst in harten Diskussionen mit harten Linern so, und das waren Basic-Dokumente. Und da denke ich mir, okay, alles klar. Ja. Offensichtlich kennst du das Lehramt, für das du eintrittst und was dir so wichtig ist, nicht. Schwierig.
Ja. Ja, Vatikanum II war für mich eine wunderbare Entdeckung, ich weiß nicht wann, vor 15 Jahren spätestens, wo ich gemerkt habe, das ist im Grunde Theologie in Bewegung. Hier ist eine große, wirkliche Traditionsvertrautheit da, aber auch die tiefe Einsicht, dass die Zeichen der Zeit einen manchmal dazu nötigen, dem Ruf Gottes zu folgen und eben weiterzubauen. Nicht einfach abzubrechen und irgendwie, sondern weiterzubauen, zu öffnen, auch Dinge völlig neu umzuarrangieren. Bisschen war es mein Traum, evangelikale Bewegungen weltweit bräuchte eigentlich so eine Art zweites Vatikanum, aber ist noch nicht in Sicht.
Ja, es ist, die Landeskirche tut sich ja auch schwer mit so einer Konstruktion. Ja. Aber ich glaube auch, ich glaube, da hilft halt die Zentralisierung des Katholizismus viel stärker, dass man sagt, hier, liebe Bischöfe, alle mal in einen Ort, wir müssen reden und so. Ne? Und das hat die katholische Tradition, glaube ich, ist einfach ein bisschen einfacher, weil wenn das in der evangelischen Landeskirche sagen würde, wir müssen reden, dann sagen sie, ah, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja. Sorry, du bist von uns bezahlt und nicht wir von dir. So, wenn ich hier rausgehe. Ja. So, ne? Das ist ein anderes Verständnis, von welcher Richtung man kommt. Du hast gesagt, was Kirche fehlt, und jetzt machst du ja auch Erwachsenenbildung, ist, Kirche ist gar nicht darauf eingestellt, Landeskirche und Bistümer sind gar nicht darauf eingestellt, dass neue Christinnen kommen. Also neben so formalen Sachen wie Willkommenskultur oder sowas, ne, das könnte man ja alles fixen. Also man könnte ja irgendwie den Leuten beibringen, sagt doch einfach mal Hallo zu den Leuten, so. Würdest du sagen, das ist der ausreichende Part? Also, dass die einfach nur nicht geschult sind darauf, Menschen willkommen zu heißen? Oder was wäre ein fehlendes Element deiner Meinung nach?
Ach, das ist nicht so einfach zu sagen. Tja. Ich glaube, also natürlich gibt's viele einzelne Mittel und Methoden und Tools, und da kannst du arbeiten an Willkommenskultur und Gästefreundlichkeit und nicht immer alle als selbstverständlich voraussetzen und mehr Angebote zu erklären, Erreichbarkeit digital und wie du, also man kann da viel machen. Wesentlich finde ich am Ende schon auch so eine Art Mindset. Überhaupt christlichen Glauben als Entdeckungsgeschichte zu begreifen, letztlich ja etwas, wo wir alle eigentlich unser Leben lang auf der Reise sind. So, also dieses etablierte Gefühl, was wir sind und haben und machen, das ist Kirche, das ist katholisch, das ist evangelisch. So ist es, so ähnlich muss es sein, und da müssen die Leute irgendwie auch zu passen und so. Nein, also einen offenen Raum, wo wir selbst uns viel stärker räumen können. Wir sind auf der Suche, wir sind neugierig, wir haben Fragen, wir würden es gern rausfinden. Und wir wollen es miteinander. Wir wollen miteinander Fragen zulassen, Antworten probieren. Wir wollen experimentieren. Wir wollen Dinge einfach auch mal wiederentdecken. So etwas wie Bibel lesen, beten, schweigen, alte Form, neue Form. Also insgesamt ein offener Geist des Entdeckens und Herausfinden wollens, wo man einlädt, du kannst mitmachen. Du kannst mit auf die Reise kommen. Wir sind alle nicht am Ziel, so, aber wir haben eine Sehnsucht und uns zieht da etwas an. Wir spüren einen Sog, den wollen wir Raum geben. Dann passiert auch was. Dann ist das für Leute interessant, da können die sich einklinken. Ansonsten macht Kirche oft auch so einen fertigen Eindruck, ne? Also es ist so saturiert, fertig, alles steht, alles ist klar, alles ist eindeutig, wenn du da reinkommst. Alle wissen Bescheid, wie man feiert. Man fühlt sich da immer schmuddelig, weil man nicht richtig schnell genug aufsteht oder sitzt oder so. Ist alles nicht so leicht.
Und dabei stellt man fest, dass wenn man der Erste ist, der immer fragt, warum man das eigentlich macht, dass da ganz oft in die Leere rein geantwortet wird, ne? Da fallen mir immer zwei Zitate zu ein. Das erste ist von Blaise Pascal, der sagt, ich hatte keine Zeit, einen kurzen Text zu schreiben, also habe ich einen langen geschrieben. Und wenn man die Leute fragt, warum macht ihr das eigentlich, dann kommt so ein mystisches Geschwurbel, wo du das anhörst und denkst dir so, ja, ich habe da studiert, aber du redest einfach gerade Nonsens. Du reißt so Wörter aneinander, wo du denkst, das würde irgendwie eine mystische Tiefe und das würde dir irgendwas geben, aber du hast selber nicht verstanden, warum du das tust. Und das zweite, was mir dazu einfällt, ist Leonardo Boff, der halt sagt, Symbole, die ihre Zeichen, die ihre Symbolkraft verloren haben, also auf etwas hinweisend sind, gehören abgeschafft. Und sich dem auch nochmal hinzugeben, ne, dass man voll viele Sachen hat, wo man so tut, als ob man wüsste, warum die wichtig wären. Und wenn man aber genauer nochmal nachfragt, hey, warum machen wir das eigentlich? Warum ist das jetzt so wichtig? Es kaum jemand erklären kann. Also ist ja schön, dass die katholische Liturgie so ausufernd ist, so, aber wenn niemand da drinnen versteht, warum man das macht und man ein Theologiestudium braucht, um das alles zu verstehen, dann muss man sich ja schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist das für jemanden, der einsteigt, ne? Weil oft Gottesdienst so als Einstiegstor für Christentum gerne prognostiziert wird.
Ja, ja, und katholische Gottesdienste, ich besuche die übrigens oft gerne heimlich, ne, wenn ich so unterwegs bin, weil es hat schon was, es ist sehr viel Substanz, sehr explizit im Raum. Und das finde ich schon auch gut, dass man überhaupt zeigt, ne, das feiern wir. So, und dann finde ich, ja, das, was du beschreibst, ne, es hat dann aber auch so eine Panzerung des Selbstverständlichen, da fragen wir gar nicht so viel, ne, das muss man einfach irgendwann spüren oder so, dann läuft es. Und ich glaube, dass das müsste stärker verknüpft werden, dass man diese explizite symbolische Sprache pflegt, aber auch ständig eigentlich Räume öffnet, wo der Zugang dazu diskutiert und in irgendeiner Weise besprochen werden kann. Evangelisch ist es oft anders, ne? Und dann je nach Spektrum. Es gibt einfach eine evangelikale Welt, die ist so explizit und inhaltlich randvoll wie die katholische. und die will aber einfach einen bequatschen. Also die macht sehr viel emotionalen Sog und du sollst das gar nicht verstehen. Also dieses ganze Kreuz, Stellvertretung, Sühne, das kriegst du nicht erklärt. Kriegst es nicht erklärt. Du sollst einfach irgendwann das, was tausendmal gesagt wird, soll dir normal erscheinen und dann bist du da erleuchtet. Aber wenn du da Fragen hast, bist ja sofort gefährlich. Ne? Also ganz viele Dinge laufen einfach immer in so einem Modus, es so oft sagen, bis im Herzen einfach endlich die Musik wirkt und emotional das Ganze irgendwie catcht oder so. Landeskirchlich, boah. Es ist so eine Verschwiegenheit. Also ich finde, landeskirchlich hat man oft echt eine gute Kultur. Man will die Leute nicht voll quatschen mit Dingen, die keiner versteht. Also erzählt man dann irgendwas politisch, kulturell, sozial, schöne Geschichten, Nettes, Anregendes und so, wo man dann aber auch denkt, also wo ich oft denke, das könnte auch im Kulturteil jeder Zeitung oder im Feuilleton oder einem Song von Taylor Swift oder sonst wie auch vorkommen. Der eine religiöse Satz am Ende rechtfertigt nicht den Unterhalt solcher Gebäude, solcher Hauptamtlicher und solcher Theologiestudien. Das ist ein bisschen dünn. So, also man traut da der eigenen theologischen Substanz und theologischen Tiefe irgendwie auch nichts mehr dazu und ist so verfallen einer Hingabe an Niedrigschwelligkeit und man darf keinen überfordern. Wir wollen die Leute gar nicht zum Nachdenken bringen. Sie sollen ja einfach ihre kleinen Restchen von religiöser Ansprechbarkeit kurz angestupst fühlen und das auch irgendwie bejahen, dann sind wir glücklich und sie zahlen weiter Kirchensteuer, fühlen sich christlich, wir sind ihnen nahe gekommen, gut ist. Aber es ist ein bisschen wenig. Ich glaube, wir haben mehr zu bieten und trauen den Menschen auch oft nicht genug zu.
Ich breche komplexes Beziehungsgeschehen gerne auf persönliches Beziehungsgeschehen runter. Und bei solchen Sachen, es funktioniert halt nicht, wenn jemand sagt, naja, ich weiß halt alles und du kannst gerne mit mir zusammen sein, dann bringe ich dir alles bei. Das ist ja evangelikal und katholisch. Sehr gerne so, ne, so komm in unsere Weisheit und dann, Thorsten, dann bringe ich dir alles bei, du musst jetzt erstmal nichts wissen und so. Und toxisch wird es natürlich immer, wenn man Geheimwissen proklamiert. Es gibt ja auch immer wieder Orden, die damit in Konflikte kommen, gerade die auch die Doris Reisinger ja auch nochmal persönlich miterlebt hat und auch im Buch zu spirituellem Missbrauch ist dabei natürlich sehr zu empfehlen. Also Geheimwissen so immer schwierig, hat die katholische Kirche erstmal als Katholizismus nicht. Ganz im Gegenteil, alle Dokumente kann man ja lesen und kostenlos und so. Auf jeden Fall, genau, aber da ist schon diese Position so, wir wissen, wie das geht. Wir sind am nächsten an der Kirche Jesu Christi dran. Wir sind sie nicht. Okay, das geben wir zu seit dem Zweiten Vatikanum, aber wir sind schon haarscharf dran.
Sie subsistiert in uns.
Ja, genau. Also wirklich, also wenn du jemanden suchst mit der größten Schnittfläche, here we go. Ne? Ja. Oder beziehungsweise wir sind die Allergläubigsten an Jesus und die Welt ist sonst verdammt, ne? Das ist ja die evangelikalere Position mehr. Und bei dem anderen, das funktioniert nicht in einem Beziehungsgeschehen und was aber auch nicht in einem Beziehungsgeschehen funktioniert, ist zu sagen, ich gebe mich quasi auf dir gegenüber. Trotzdem, ich mach alles, was du möchtest. Also wenn du das möchtest, dann okay, dann machen wir das halt und das auch. Ne, Martin Buber sagt ja so schön, ich brauch doch ein Du. Also die Gegenseitigkeit. Ne? Und ich finde, das vergessen manchmal, dass die Leute, dass es zwischen ich weiß alles und ich gebe mich komplett auf, gibt es ja auch ein, ich kann bei mir bleiben und sagen, was mir wichtig ist. So. Und dann sage ich das aber nicht im Sinne von, wir sind doch alle und wir schauen dann und wir sollten, sondern dann kann ich ja auch sagen, so, mir ist das wichtig. Wenn ich diesen Text lese, dann höre ich für mich diesen Auftrag raus. So. Und ich glaube, dass dieses, also es ist natürlich jetzt voll schwarz-weiß, so. Es gibt da ganz viele tolle Menschen, die das gut regulieren können. Aber zu sagen, okay, wenn Glaube ein Beziehungsgeschehen ist zwischen Mensch und Gott, ne, Glaube als Antwort des Menschen auf die Selbstoffenbarung Gottes, dann ist ja auch alles andere drumherum ein Beziehungsgeschehen, mit dem ich arbeite. So, und dann muss ich mich ja auch verhalten wie in einem Beziehungsgeschehen und zu sagen, wie passt das denn? In Vorträgen präge ich gerne den Merksatz, was beim Daten weird ist, ist auch im restlichen Leben weird, ne? Also es ist weird, sich hinzusetzen und zu sagen, ich weiß, wie das geht, und es ist genauso weird zu sagen, so, ja, wir können überall hingehen, wo du möchtest. Kein Problem. Ja.
Ach, mir ist es egal.
Die Partei? Ja, okay. Hauptsache, du bist glücklich.
Ja. Ja, genau. Das sind die Wege, die auch sonst nicht funktionieren oder eben toxisch funktionieren. Ne? Das ist manche erstmal total abholt und dann, oh Gott, ne? Also manche brauchen auch das, was ihnen schadet irgendwie oder merken es zu spät, dass es so ist.
Ja.
Ja.
Was mir geholfen hat, so ein bisschen auch Konfessionen nochmal einzuordnen, es gibt von, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Professorin Tatjana Schnell, die ist in Innsbruck an Sinnforschung. Lustigerweise ihre Diplomarbeit in Trier geschrieben zur impliziten Religiosität, also ist Psychologin. Und da drinnen baut sie ein Modell aus, dass sie hat geforscht und ich finde, das ist für mich ein voll der interessante Forschungsbereich, weil wir den in der Theologie gar nicht gucken, aber wir sind voll drauf angewiesen und zwar, gibt es eine Tendenz von Menschen dazu, religiös musikalisch zu, würden wir ja sagen so. Und deswegen hat sie geguckt, ob es sogenannte, also für sie genannte implizite Religiosität bei Menschen gibt und hat das empirisch erforscht und sagt, implizite Religiosität baut sich zusammen aus dem Mythos, Transzendenzerfahrung und Ritus. Transzendenzerfahrung, ein Abheben aus dem alltäglichen Erleben. Ein Ritual ist eine Alltagshandlung, die in ihrer Bedeutung dem Alltag nicht widerspricht, sondern sich enthebt. So, also morgens sich eine Tasse Kaffee machen ist kein Ritual. Morgens sich eine Kaffee zu machen und ans Fenster zu stellen und zu hören, was kommt, kann ein Ritual sein. Und das dritte ist der Mythos, also die Rückbindung der eigenen Weltsicht an transzendente Überzeugungen. Und ich finde, wenn man da auch nochmal drauf guckt und das also auf Konfessionen guckt, sieht man ja, dass der Katholizismus traditionell beim Ritus einfach sehr stark ist. Also wir haben ja für alles einen Ritus und so. Und der Protestantismus seine Stärke im Mythos hat. Ne? Also weltgeschichtliche Sachen, die geschehen, sehr schnell rückkoppeln und zu sagen, ach guck mal, hier ist eine Friedensdemo oder wir stehen hier für Frieden ein. Ja, das ist ein christliches Motiv, was wir können. Und so, das kann die katholische Theologie viel schwieriger zu sagen, so, ach, wie schön, dass hier eine politische Bewegung, eine gesellschaftliche Bewegung ist. Wir gehen da mit rein, sondern sie würde eher sagen, so, ja, das haben wir schon immer so gemacht oder sowas.
Ja. Ja, und ein bisschen würde ich auch sagen, Protestantismus, je nachdem, ich glaube schon, es gibt eine Mythos-Schwäche. Entmythologisierung war ja mal ein großes Stichwort, hat berechtigte und übertriebene Seiten, das ist alles so. Aber nehmen wir es so, der große Narrativ, die große Geschichte, zu der ich gehöre, da ist der Protestantismus doch oft recht erzählschwach geworden. Ich glaube, Teile des Protestantismus haben ihre Kompetenz in kleinen Transzendenzen. Und das habe ich schätzen gelernt, das habe ich früher nicht so gesehen, aber ich schätze das sehr. Dieser Respekt im persönlichen Gegenüber, im Kasualgespräch, in der Seelsorge bei Gelegenheit, dieses kleine Aufscheinen lassen von Wert des Menschen, Wertschätzung, also viel Schönes ist da, aber mir hat oft gefehlt und es fehlt mir auch insgesamt diese Leidenschaft für eine große Geschichte und ja, jetzt die klassisch-christliche Geschichte, ne, sich als Geschöpf zu verstehen, was gewollt, bejaht und geliebt ist, was einen Auftrag hat, eine Sendung hat, selbst zum Liebenden zu werden, darin begleitet wird von Gott in einer Weise, die Brüchigkeit, Scheitern und Sünde integriert, Kreuz und Versöhnung und das Ganze mit Auferstehung und Geistgabe auf einem Weg der Selbstwerdung in Gemeinschaft mit anderen zu Wohl aller zu begleiten. So, und diese Geschichte zu erzählen, in großen Zügen, aber auch in kleinen Sequenzen. Für mich war das einfach die riesige Entdeckung, darin so etwas wie den Sinn von Sinn zu finden. So Sinn, ach, unser Leben ist voller Sinn, wir finden tausend Dinge sinnvoll, ein weinendes Kind zu trösten, fühlt sich sehr sinnvoll an. Es gibt kein Defizit an Sinn an sich, aber die vielen kleinen Sinnmomente unseres Lebens und Alltags zu verbinden. Also einen Sinn des Ganzen zu haben, dass das nicht nur so atomisierende Sinnmomente sind und am Ende ist sowieso alles Tod und ewige Schweigen, so, ne, sondern dass die kleinen Sinnmomente eingefügt sind in eine große Geschichte, die anregend ist, inspirierend, begeisternd, schön und hoffnungsanregend und so. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ich glaube, diese schwärmerische Seite fehlt so manchem Christentum. Evangelikale können das theoretisch, aber sie blenden zu viel Realität ab. Sie tauchen ab in eine Hinterwelt und kriegen es nicht so gut hin, ihre Geschichte zu erzählen als Geschichte dieser Welt. Dafür schließen sie viel zu oft ihre Augen.
Ich überlege gerade so, dieses von etwas leidenschaftlich erzählen können, braucht ja auch den Zugang dazu, dass man eine Leidenschaft da drin hat. Und ne, wovon du anderen erzählen möchtest, davon musst du selber brennen. Oder wenn du anderen erzählen willst, davon musst du selber brennen, Augustinus. Oder wovon dein Herz voll ist, davon wird dein Mund reden. Und dann zu sagen so, ja, aber ist dem so. Ne? Also ich spreche jetzt niemanden Leidenschaft ab, aber der Protestantismus hat sich ja nicht dadurch profiliert, dass er besonders emotional und leidenschaftlich erstmal daherkommt. Das waren dann seine Abspaltungen viel. Und irgendwie dieses, sich nochmal klar zu machen, dass wenn ich bei mir bleibe, ich ja auch Leute anstecke damit, dass ich sage, ey, ich lieb das. So, mir macht das Spaß. So. Und davor haben Leute voll viel Angst, ne? Die sagen ja auch, wenn ich begleite in digital Kommunikation oder in Kommunikationsprojekten, dann sagen die, ja, wer will das denn hören? Wer hört das so? Und dann sage ich denen auch so, ich höre einen 5-Stunden-Podcast über Retro-Gaming. So. Den höre ich immer gerne durch. Und dann höre ich über alle möglichen Sachen, die damals bei der Dreamcast rausgekommen sind. Es gibt YouTube-Kanäle, die zeigen eine Stunde lang, reden die über ein Lego-Set oder sowas. So, und ich glaube, das Faszinierende ist dann einfach, dass man Leuten zuhört, wo man denkt so, ja, die haben da richtig Bock drauf. So, die finden das halt geil. Das ist halt Nerdtum. Mhm. Und auch so ein bisschen das christliche Nerdtum halt zu wecken und zu sagen so, ne, was ist der Sinn von Sinnen? So, dass man merkt so, ah, da hat jemand Spaß daran und nicht, der möchte mich jetzt davon überzeugen, dass ich Jesus Christus als Retter und Erlöser annehme und dass sein Leben halt irgendwie nichtiger ist, sondern eher zu zeigen, ach, guck mal, welche Gefühle gibt es? Also fühlst du vielleicht auch das Gefühl einer schlechthinigen Abhängigkeit oder gibt es in dir auch ein oberstes Prinzip, an dem du dich festmachst, was nicht mehr weltlich ist, so was nicht sterben kann oder sowas? Und ich finde es super interessant, über solche Dinge mit Leuten zu reden. Weil ich glaube, dass Gott sich jedem Menschen offenbart, aber so, dass der Mensch es verstehen kann. Es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass als überzeitliches, offensichtlich, ich bin kein Prozesstheologe, als überzeitliches, sich nicht änderndes Wesen, sich zu offenbaren und dann zu sagen, so, aber mit dem Thorsten spreche ich Suaheli oder so, ne? Der wäre ja mega dumm. So. Und ich glaube auch, dass das ganz oft dann einfach in der Situation, in dem Kontext ist, in dem Menschen das verstehen. Und dass, wenn man das ernst nimmt, dass Gott schon längst bei den Menschen ist und ich nicht jemanden Gott bringen muss, ist es ja das Spannende zu erfahren, wo sind ähnliche Erfahrungen, die anders gedeutet werden. Rana würde sagen, Atheisten und Christen teilen dieselbe Erfahrung, und zwar, dass Gott nicht aus dem Holz dieser Welt geschnitzt ist. Und die Christen bauen daraus, oder jüdisch-christliche Tradition baut daraus die Transzendenz, und der Atheist baut daraus die Gottverlassenheit oder die Nichtexistenz. So, aber zu sagen, ey, eigentlich steckt dahinter eine ähnliche Erfahrung, ne? Oder hinter obersten Prinzip, woran mache ich mich fest, steckt eine ähnliche Erfahrung. Oder wovon bin ich abhängig oder bin ich überhaupt frei, stecken ähnliche Erfahrungen. Und irgendwie diesen Schritt nochmal zurückzumachen und zu sagen so, hey, lass uns darüber unterhalten, ne? Ich finde den Sinn im Sinn finden. So, und zu sagen, ja, geht ja gar nicht um überzeugen, sondern ich werfe halt quasi meine christliche Spiritualität mit in diesen Ring rein. So, ich sage, ich glaube, Christentum hat auch was in der Diskussion zu sagen. Ich sage nicht, dass das die Lösung ist davon. Für mich schon, aber muss nicht für euch sein, sondern ich werfe diese Denkkonstruktion rein. Das fehlt mir schon manchmal, ne? Ja. Wir sagen so, ja, wenn du was vom Christentum erfahren willst, dann kannst du ja die Predigt zuhören. Und sonst gibt's das aber nicht öffentlich.
Ja.
Oder ethische Konstrukte, ne? Und dann oft so Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat.
Ja, und also ich bin totaler Fan dieser Einsicht. Gott begegnet jedem eigentümlich. Selbst Josef Ratzinger konnte sagen, es gibt so viel Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. So, und das würde ich jetzt aber nicht privatistisch überdehnen, dass man deswegen eigentlich gar nicht darüber reden kann, weil es jeder nur so im Herzen, sondern Gott gibt uns doch Anteil an seinem Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen. Das ist der Grundgedanke von Menschwerdung. Gott versetzt sich hinein in uns. Jesus macht das 1000-mal. Er geht auf Menschen ganz unterschiedlich zu. Manchmal klare Kante, manchmal nachgehen. Er geht jedem auf seinem eigenem Weg, wie er es braucht, entgegen. So, und das kann man lernen. Das ist ein paulinisches Prinzip, ne? Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den ohne Gesetz wie ohne. Und diese innere Elastizität, sich in Menschen hineinzuversetzen, sich um Einfühlung zu bemühen, und die wird nie total, wenn man nach 3 Minuten sagt, ich verstehe total, was du meinst. Red Herring, also Red Flag, geht gar nicht irgendwie.
Was beim Daten weird ist, ist ja auch im restlichen Leben weird. Ja.
Also ganz gut, den Satz muss ich mir mal merken. Also, ja, so ist es faktisch, ne? Genau. Und diese Elastizität aber auch ein bisschen zu üben, sich in andere hineinzuversetzen und die Frequenz mindestens zu spüren, auch wenn man nicht das ganze Ausmaß und alles genau trifft. Aber ich glaube, darum geht's eigentlich auch in jeder Predigt. So, und das Interessante ist ja, wenn du für alle predigen willst, predigst du oft für keinen. Aber wenn du in der Predigt in eine ganz bestimmte Richtung schaust, in eine ganz bestimmte Situation und versuchst, die zu treffen, ist es auch für viele interessant, die nicht genau da sind, aber spüren, hier wird etwas ganz konkret greifbar. Und das ist gerade nicht meins, aber ich kann übersetzen. So, das gelingt ja auch. Man kann ja auch beim Hören sich einfühlen. Und das ist, glaube ich, in der Theologie noch stärker zu lernen. In der Predigt ist es, glaube ich, klar, dass man es so machen muss, dass aber Theologie am Ende nicht komplett anders funktioniert als Predigt. Das ist für die Zunft vielleicht auch nochmal eine Entdeckung.
Ich glaube, was ja auch immer dazu kommt, ist, Leute, die sich ihrer Sache sicher sind, müssen sich nicht im Gespräch darüber beweisen. Und das merke ich auch persönlich, ne? Wenn ich mir unsicher auf einem Gebiet bin, kommt man viel schneller in Gebiete rein, wo man so Mauern hochzieht und sagt so, guck mal, das ist die gute Position, du musst dich dazu verhalten, ne? So. Und je, macht ja mal den WG-Party-Vergleich aus, ne? Also, jeder in der WG ist unangenehm, der hinkommt und sagt, übrigens, ich habe Jura studiert, ich bin Jurist, fragt mich juristische Sachen, so. Sondern irgendwie sind ja die Leute interessant, die einfach so in sich ruhen können. Und dann redet man mit denen darüber und denke ich so, geil, du reparierst Aufzüge, das finde ich mega spannend. Und dann redet man den ganzen Abend darüber, wusstest du, dass Aufzüge nicht abstürzen können? Dass es da eine Ausfallsicherung gibt. Ich wusste das nicht vorher. Ich dachte, wenn das Seil durch ist, ist vorbei. Dem ist wohl nicht so. So,
hat ne? Hollywood und, uns verdorben.
Ja, und ich denke mal so, hey, hätte er mir gesagt, hey, ich bin übrigens Aufzuginstallateur, wollen wir über Aufzüge reden? Es gibt ja so Leute, die bringen so ihr Thema immer ins Gespräch rein, ne? So, frag mich was über Aufzüge, und ich denke so, ich habe darauf keinen Bock. So, ne? Aber andersrum funktioniert das halt. Ja. Und wenn ich so, ja, geil, jetzt habe ich das einfach mal gelernt. Ne?
Ja.
Ich glaube, das muss man üben, dieses in sich ruhen zu können mit seiner Kompetenz und deswegen nicht die ganze Zeit darüber reden zu müssen, und dann ergeben sich eben auch Gespräche in die Richtung.
Es erinnert mich so, als Threads neu war, ne? Sind ja auf einmal 100 sehr fromme Menschen da gelandet, die gesagt haben, hi, ich heiße sowieso, ich glaube an Jesus und ich werde hier das Evangelium euch allen. Wo ich dachte, oh Gott, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich sehe kirchlich manchmal aber auch so die Hoffnung, wir machen einfach unsere ganz wunderbaren Dinge, irgendwann fragt man uns und es passiert nie. Und da diesen Abgrund nochmal so ein bisschen zu gucken, wie kriegen wir es hin? Ne? Also wie vermeiden wir die Juristenfalle? Und wie vermeiden wir die Illusion, früher oder später fragen uns die Leute, na, also was sind niveauvolle, qualitative, nicht aufdringliche Arten und Weisen, auf das zu zeigen, was man liebt, ohne vereinnahmen zu wollen, ohne was verkaufen zu wollen, ne, ohne irgendwie Deals machen zu wollen. Da denke ich drüber nach, da habe ich auch gar keine klare oder gute Antwort für mich, wie man das gut hinkriegt.
Ich, wenn ich mit Leuten habe, ich war jetzt letztens noch mal ein ganzes Wochenende bei einer sehr bekenntnistreuen Kirche. Bin ja Geldopportunist. Also ich freue mich immer auch, wenn ich eingeladen werde bei anderen Konfessionen, ne, bei den Methodisten schon, bei den Adventisten und so, weil ich mir denke, okay, die müssen ja das Briefing lesen, wer ich bin. Und wenn sie mich dann einladen, dann freue ich mich darüber, das zu sagen. Und was ich immer stark mache, ist, es gibt quasi den Bereich von Transzendenzbewusstsein stimulieren. Also ich kann Zeit, Ort und sowas eröffnen dafür, dass Leute in den Kontakt damit kommen, dass sie eine Reflexionsgrundlage dafür bekommen, Erfahrungen so zu deuten, ne, im Sinne der Disclosure-Erfahrung, also eine immanente Erfahrung auf die Transzendenz hin zu deuten. Und ich kann Transzendenzbeziehungen reflektieren mit den Leuten. Also ich kann sagen, ne, Methode der Korrelation, ich kann sagen, hier etwas fragen, ich habe Antworten, ich versuche die so zu übersetzen, dass du die verstehst und wir kommen in den Dialog und das hilft dir, deine Transzendenzerfahrung zu deuten. Aber was ich nicht kann, egal wie ich das auch immer anstelle, ich kann keine Transzendenzerfahrungen erzeugen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass jemand eine Erfahrung, in einer Erfahrung eine Transzendenzerfahrung sieht. Das ist nicht meine Aufgabe. Das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht forcieren und sowas. Und ich finde das, und das ist auch die Rückmeldung von den Leuten ganz oft, dass die dann sagen so, das entspannt mich. Gerade im, gerade im freikirchlichen evangelikalen Kosmos entspannt es die enorm. Ich denen sage so, ey, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst mit Leuten quasi reden über das, was sie erfahren haben. Und du kannst Leute dafür sorgen, dass sie dem ausgesetzt sind und Interpretationssachen haben. So, und ein Beispiel, was in diesem kam, und das nehme ich jetzt sehr gerne immer wieder mit, ist der Sonnenuntergang. Da sagt einer, boah, für mich ist der Sonnenuntergang voll das Transzendenzsymbol, ne? Weil irgendwie, wenn die Sonne untergeht, und ich denke, boah, das Licht und hier und da und wie das alles zusammenhängt und das Ökosystem, wie faszinierend das ist, und dann wird mir so bewusst, wie krass Gottes Schöpfungskraft ist. Und dann habe ich auch gesagt, naja, und weißt du, wie du am allerbesten schaffst, dass das keiner geil findet? Wenn du fünf Leute einlädst und die Sonne geht unter und du erzählst es denen einfach die ganze Zeit. So. Ja. Seht ihr, wie die Sonne untergeht? Mega geil, oder? Das ist Gottes Schöpfung. Versteht ihr das? So. Ja. Und dann zu sagen, aber wenn du fünf Leute mitnimmst, dann sehen das vielleicht, sieht das vielleicht eine Person genauso wie du und ist davon auch ergriffen und sagt dir es am Ende und dann kannst du mit denen darüber reden. Mhm. Zwei Leute finden, sagen sich, mir ist kalt. So. Und andere sagen, ja, das war jetzt irgendwie schön, aber sind gar nicht transzendental geflasht vom Sonnenuntergang, sondern eigentlich von der Gemeinschaft, die entstanden ist oder so. Mhm. Und sich klar zu machen, dass dieses, wo Transzendenzerfahrungen passieren, dass man das eben nicht forcieren kann. Aber man kann zum Beispiel Sachen, die einem selber gut tun in seiner Spiritualität, in dem Blick auf die Welt, kann man auch Leuten, anderen Leuten anbieten, ne? So TC-Gebet, weiß ich nicht, Sonnenuntergänge angucken, lange Spaziergänge machen, in Stille sein, etc., etc. So, wir hatten ja Werbung. Wir haben das wunderschöne Buch geschrieben, 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben. Hast du es da? Oh, ich bin geehrt. Dankeschön. Du kannst gerne sagen, wie du es findest. Und das ist ja genau der Versuch, ja, ne, zu sagen so, hier sind ganz viele Sachen, wo du dich aussetzen kannst, Transzendenzen, und aber niemand kann das forcieren. Und ich finde, das ist so der das muss man, glaube ich, lernen, dass das erleichternd ist, aber das entbindet mich nicht von der Herausforderung, weil Frage-Antwort-Spiel zu spielen ist auch anstrengend, um das gut zu können. Und Leute eben immer wieder auch diese Herausforderungen stellen und Weltinterpretation anzubieten und zu sagen, guck mal, das könntest du auch so deuten oder sowas, oder ich lebe dir das vor und so, ist auch anstrengend, ne? So, aber diesen kleinen Bereich, das ist etwas, was zwischen Gott und Menschen passiert.
Ja, also mir gefällt das sehr gut, das Buch. Ich finde, das trifft genau eine Richtung, die wir heute brauchen. Erfahrungsgesättigte Vorschläge zu machen, hast du das schon mal probiert? Da könntest du mal, ist ein Weg. So, und jetzt nicht so, dass das aufgequatscht wird und wenn du das machst, passieren Wunder, wenn du das nicht machst, selbst schuld und so. Also alles weg, diesen ganzen ätzenden, schrecklichen Ton.
So Zaubersprüche.
Boah, da ist ganz furchtbar. Ja. So, aber eben tatsächlich auch dazu stehen, wir haben gute Sachen entdeckt, wir haben sie ausprobiert und es hat getragen. Wir machen im Moment in Zürich sowas, so richtig in der normalen Welt, Kloster Kappel. 5 Wochenenden haben wir da zum Thema Spiritualität. Wir bieten Erfahrungsworkshops an und sagen den Leuten, ihr könnt Sachen ausprobieren. Und wir haben eine Auslegeordnung, da ist Neues, Vertrautes und Fremdes für alle von euch. Wir haben von Bibellesen bis Tai Chi, von Yoga bis charismatischem Lobpreis. Wir haben das ganze Spektrum. Wir haben Schöpfungsspiritualität und Lectio Continua. Und nehmt euch etwas raus, was euch vertraut ist, wo ihr euch safe fühlt, aber auch etwas, was ihr mal gerne entdecken würdet und auch etwas, was euch Angst macht. Und ich finde das eine super Idee. Es ist auch rappelvoll. Wir haben jedes Wochenende 100 Leute, das Kloster platzt. Diese Kultur stärker zu machen und eine gute Weise zu finden, zu werben, ohne Reklame zu machen, Angebote zu machen, ohne Leute zu manipulieren. In die Richtung sollten wir weitergehen, weil die ganze Geschichte mit Jesus und Gott ist auch einfach zu geil, um sie geheim zu halten. Also ich finde schon, da kann man dermaßen viel finden an Geborgenheit und Trost und Hoffnung. Das verdient es, auch ein bisschen angepriesen zu werden, ohne dass es irgendwie wie Sauerbier beworben wird. Ne?
Und das widerspricht ja dieser These, dass immer wieder gesagt wird, ja, wir als Kirche und die Welt und wir können das ja gar nicht mehr und die ist ja alles verdorben und sowas und solche Wochenende oder auch unsere Arbeit, sagt ja ganz oft zu sagen, nee, die Leute haben keinen Bock auf Organisation, die sind organisationsgesättigt, die finden da keinen Part, warum sie da hinkommen, so. Die Leute wollen halt nicht in die Wettkampfmannschaft, aber vielleicht wollen sie einfach schwimmen. So, und wir sagen halt ganz oft, ne, wenn du Ratzinger sagst, es gibt so viele Zugänge für Gott, wie es Menschen gibt, aber Ratzinger würde auch sagen, ohne die Taufe verstehst du nicht, was Gott dir sagen will. Ne? Und dann sagen die halt so, hey, wenn du nicht in unseren Verein kommst, dann wirst du nie mehr schwimmen lernen. Hm. Und das ist halt falsch. Und ne, vielleicht nicht technisch perfekt oder sowas, aber es reicht wahrscheinlich für den Mittelmeerurlaub. Und vielleicht ist das auch der Part, den Leute nur wollen. Und dann, und vielleicht gibt es davon auch Leute, die sagen, hey, da habe ich so viel Spaß, das ziehe ich halt durch. Und so, wenn du fragst, so, was ist die Schnittfläche, die uns fehlt? Und ich würde immer sagen, das fehlt uns. Uns fehlt die Brücke zwischen Spiritualität, persönlicher Glaube, also Beziehung zum Transzendenten, der nicht göttlich gesetzt wird, und die Möglichkeit, dass ich darüber anfangen kann, sprachfähig zu werden. So, wenn ich persönliche Transzendenzerfahrungen habe und Gott ist vielleicht kein Dogmatiker und zeigt sich direkt mit, hier übrigens, ich bin Trinitar, sondern es ist ja viel diffuser, ne? Das Gefühl von Verliebtheit ist ja viel diffuser, als sich nachher Beziehung gestaltet oder so. Dann habe ich ja kaum Möglichkeiten, das ins Gespräch zu bringen, wenn ich nicht vorher das Bekenntnis dazu ablege, dass es christlich ist oder so. Ne? So, niemand hört mir offen und ehrlich zu dahin. Kaum jemand in der christlichen Bubble hört mir offen und ehrlich zu und sagt, ja, das ist eine wertvolle Erfahrung. Spür dem mal nach. Ne? Und es gibt ja viele Traditionen, auch im Christentum, die das ja machen würden. Ignatius, ne? Also klar ist das alles nachher Gott und das mehr, aber das Magis zu suchen, das Größere zu suchen und sowas, das ist ja erstmal nicht darauf festgelegt, dass sich das direkt als christlicher Gott zeigt. So.
Ja, und Gott in allen Dingen finden und diese Kurskorrektur, also dies in der Theologie manchmal weiter als in der Praxis, würde ich sagen, die Menschen sind ja in religiösen Sphären, die haben ja ihre Transzendenzmomente, sie haben hier und da, nicht alle, aber viele haben ihre Punkte, wo sie berührt sind, und das kann ein Stadionbesuch sein oder eine Liedzeile von Taylor Swift, und es hat für sie eine tiefen Dimension, für die sie oft gar nicht die Worte haben, dazu zu hören. Das zu unterstreichen, davon zu lernen, sich davon auch mitergreifen zu lassen, aber auch eigene Erfahrungen daneben zu halten und eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Bereitschaft wächst, sich auch der Schatztruhe der christlichen Symbolwelt anzunähern. Mal zu schauen, ist da vielleicht der eine oder andere magische Schlüssel, der in meinem Herzen oder in irgendeiner Frage, die ich habe, vielleicht nochmal passt und etwas aufschließt. Ich glaube, diesen atmosphärischen Turn, den können wir noch mehr brauchen. Und das ist eben die kirchliche Herausforderung. Wenn wir einfach so weitermachen, sind wir irgendwann weg. Wir sind in 100 Jahren weg. Es sei denn, wir lernen, ja, weiter zu pflegen, was wirklich uns trägt und Kraft gibt, es aber auch so zu tun, dass wir es öffnen für das Gespräch, für die Gemeinschaft mit anderen, für gemeinsame Suchbewegung und für neue Hinwendung zum Geheimnis, zu Christus, zu Gott, ohne im alten Stil die Menschen damit für eine Institution, für Machtansprüche oder für irgendwelche gar Ausbeutungssysteme gewinnen und rekrutieren zu wollen. Das sollten wir gründlich verlernen. Ansonsten wird die Realität uns einfach dazu zwingen.
Und ich meine, bei Konfliktmodellen sagt man ja auch, es wird nicht über Form diskutiert, ne? Also über Positionen diskutiert, so Harvard-Konfliktmodell, glaube ich, ist es, sondern halt über Inhalte und Bedürfnisse. Und wenn wir halt, also es soll ja vorkommen, dass man in der pastoralen Praxis sagt, nein, wir spielen keine säkulare Musik während der Taufe. So, das geht nicht, ne? So, der Katholizismus bestimmt auch nochmal ein bisschen strenger als der Protestantismus. Und wo ich denke so, ja, aber es geht doch gar nicht darum, dass da unbedingt Taylor Swift irgendwas gespielt werden muss, sondern frag doch mal, was steht hinter dem Lied? So, also dass du nicht sagst, hier gibt's weltliche und nicht weltliche Musik, so, das ist der totale Käse, auch wenn man nochmal überlegt, wo Kirchenmusik herkommt. Und dann zu sagen, anstatt drauf zu gucken, ob Taylor Swift jetzt churchworthy ist, sich eher die Frage zu stellen, was hat diese Person über das Lied von der Welt verstanden, was sie ohne dieses Lied vielleicht nicht verstanden hätte? Ja. ne, wo ist quasi die transzendente Dimension? Also selber auch mal nach Transzendenz in den anderen Sachen zu fragen, ne? Das ist so, das setzen wir voraus, es gibt Gott, also es gibt eine Transzendenz, aber wir sind uns oft zu fein, dann auf solche Momente zu gucken und zu sagen, was ist denn dieser transzendentale Moment in diesem Song? So, worum geht es dieser Person in diesem Song? Ist es eine Liedzeile? Verbindet ihr das mit einer Person, die gerade nicht anwesend ist? Verbindet ihr das mit einer schweren Zeit? Ist dieser Song der Beleg dafür, dass die jetzt hier sein darf? Oder so, ne? Und ich glaube, diese nicht Angst davor zu haben, Gott zu entdecken, anders als man selber Gott im Moment denkt. So.
Ja, eben. Also guck bei Don't Look Back in Anger von Oasis in die Kommentare. Tausende schreiben da. Das hat mir bei der Beerdigung wahnsinnig geholfen. Das spricht Menschen tiefer an als das ganze Gotteslob. Das ist dann erstmal der Punkt. Und darin eben auch das geistliche Moment sehen zu können, da kann und muss sich Kirche zur Welt bekehren. Und eine Kirche, die das nicht tun will, sollte nicht viel Bewegung außerhalb ihrer erwarten.
Ja. Man kann es ja machen, man soll halt danach nicht traurig sein, ne? Also, das ist, glaube ich, immer die größte Herausforderung. Trotzdem, bevor ich für dich die letzte Frage habe, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst, den anderen Podcast in unserem Netzwerk oder unsere Netzwerkarbeit unterstützen willst, dann kannst du das tun auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch. Da findest du die Möglichkeit, ein kleines Abo abzuschließen für gar nicht so viel Geld. Und das hilft uns, unabhängig diese Infrastruktur weiter aufzubauen, denn wir glauben daran, dass für den Turn, den Kirche eben vorsteht, man unabhängige Infrastruktur braucht, um CreatorInnen, um Menschen zu unterstützen für solche Sachen wie Podcast-Infrastruktur, Homepages, Coachings in Social-Media-Arbeit, Vermittlung als ReferentInnen, also auch Kontaktfläche zu schaffen. All das tun wir und das tun wir auch voll gerne, und mit eurer Unterstützung und mit deiner Unterstützung hilft es uns das auch, also hilft es vor allen Dingen auch mir persönlich als haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, ruhig zu schlafen und das weiterzumachen. Das wäre sehr cool, wenn ihr das macht und das mit unterstützt. Ansonsten empfehle diesen Podcast gerne weiter, bewerte ihn auf allen Portalen, auf denen du es gerade hörst, und lass gerne auch dein Feedback da im Kommentarbereich von Spotify oder schick uns eine Mail. Genau. Vielen Dank. Das ist die letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Ich wünsche mir eine vielschichtige Kirche der Zukunft. Alles, was wir haben, werden wir weiter brauchen, aber in einer anderen Mixtur. Wir brauchen große, starke Institutionen, die gesprächsfähig sind mit Wissenschaft, Politik und so weiter. Wir brauchen aber Institutionen, die wissen und verstehen, dass sie nicht das Christentum repräsentieren können, sondern die offen sind für viele kleine Bewegungen, für die Such- und Sehnsuchtsschübe einzelner, aber auch Gemeinschaften. Und wir brauchen Gemeinschaften, die mit Leidenschaft und Herz und Hingabe für das Reich Gottes oder für Christus unterwegs sind und gleichzeitig wissen, dass mit ihnen das Ganze nicht beginnt, sondern sie von der Weisheit und der Kraft großer Institutionen und langer Tradition sehr viel profitieren können. Und wenn das auf allen Seiten so geschehe, ging es uns, glaube ich, allen besser.
Vielen, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in deine Biografie und in deine Denkweise zum Christentum.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.